Der Mensch, der jetzt sprechen wird, heißt Tim Leberecht und ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ich habe mal, als wir zusammen in Hamburg gewohnt haben, war er mein Verleger, hat inzwischen deutliche Entwicklung hinter sich gebracht, macht inzwischen keine hoffnungsvollen Künstler mehr, sondern leitet Communications und Marketing bei Frog Design, einer der ganz großen Designfirmen in Amerika, wohnt in San Francisco und wird uns heute über Innovation erzählen. Bitte Tim Leberecht.
Hallo.
Du bist ja jetzt seit Ewigkeiten schon in Amerika, kommst aber eigentlich aus Esslingen, gell?
Das stimmt, ja, aus Schwaben. Ah, ja. Ja, ich bin seit 2003 in den USA, in Kalifornien, vorher in Berlin. Und also schon wirklich eine Ewigkeit, würde ich sagen. 7 Jahre, das ist Wahnsinn.
Und vermisst du Deutschland so im Alltag?
Ja, ich vermisse schon, ja, manche Sachen vermisse ich, manche nicht so sehr, aber ich bin auch oft hier. Also es ist schön, beide Welten zu haben.
Okay. Ist es denn so, dass du das Gefühl hast, dass in Amerika das wirklich so andere Möglichkeiten sind, dass du, was du jetzt machen kannst, in Deutschland sehr viel schwieriger gewesen wäre?
Gute Frage. Also was auf jeden Fall anders ist in den USA, ist so diese Kultur des Scheiterns, insbesondere auch im Silicon Valley. Es gibt diesen schönen Satz, American Success is American Failure. Und wenn man zum Beispiel ein Startup hat im Silicon Valley, man scheitert, man kann nochmal scheitern, man kann nochmal scheitern. Das ist eigentlich im Grunde eher eine Auszeichnung, dass man die Erfahrung gemacht hat und bekommt dann auch wieder Geld. Wohingegen das doch in Europa und in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders ist. Also diese Fähigkeit, sich wieder neu zu erfinden in Silicon Valley, macht das unheimlich widerstandsfähig. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das wurde ja oft totgesagt. Und es kommt immer und immer wieder und boomt auch jetzt wieder mit den ganzen Geschichten, mit den ganzen Startups, die da passieren.
Okay. Du machst vieles von den Papers, die du schreibst und von dem, was du machst, hat eigentlich mit Marketing gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und das ist was ich mehr beobachte. Ein anderer Freund von mir arbeitet bei einer Branding-Agentur, die auch eigentlich, wo Branding so landläufig, denkt man, da geht es darum, wie man was verkauft, irgendwie, dass sich die Leute das merken, wo die aber sagen, das Branding geht weit darüber hinaus, die Markenwerte gehen in das Unternehmen rein, haben viel mit der Organisationskultur selber zu tun, viel eigentlich fast ins Operative rein. Siehst du da einen allgemeinen Trend oder wie würdest du das beurteilen?
Ja, also ich denke, die Funktion von Marketing ist auf jeden Fall strategischer geworden. Mhm. Das wurde ja auch oft schon totgesagt, aber hat immer noch eine sehr wichtige Rolle zu spielen und ist im Grunde, weil das Marketing ja mit sehr vielen Funktionen in einem Unternehmen in Berührung kommt und auch sehr am Kunden dran ist, kann das Marketing eine sehr integrative Funktion spielen in Unternehmen. Und das ist schon sehr spannend. Und natürlich gibt es auch einen Wahnsinnsverdruss, was Marketing angeht. Wenn man nicht Wert schafft, Zusatzwerte schafft, Zusatzleistungen schafft für den Kunden, ist es ja eigentlich nur Spam. Also es gibt dieses Marketing without Marketing eigentlich. Ne? Also wirklich Inhalte zu schaffen, die spannend sind. Wir haben zum Beispiel auch ein Magazin, ein Printmagazin, wo wir gar nicht über Frog Design reden, weil das ist dann auch relativ langweilig. Wir haben keine Sales-Broschüren und so weiter, sondern es ist einfach ein Thought Leadership-Magazin, wo wir über Dinge reden, die uns interessieren, die uns angehen.
Und der Nutzen für euch kommt dann einfach dadurch, dass man euch damit verknüpft und dass ihr dann einfach eine gewisse Glaubhaftigkeit
habt. Genau.
Super. Jetzt machen wir aber erstmal gleich mit deinem Vortrag weiter. Vielen Dank, Tim Leberecht.
Gerne. Irgendwie ist die 10 hier verrutscht, also das Ganze soll heißen Innovation by 10. Ich habe mir überlegt, dass ich, bin jetzt seit 4 Jahren bei Frog Design, gibt es seit 40 Jahren, dass ich im Grunde so ein bisschen erzähle, was habe ich so gelernt, aber nicht wirklich im Sinne von Regeln, sondern eher so Beobachtungen, Provokationen, Statements und auch Fragen zum Thema Innovation.
Ich glaube, die ist jetzt gerade...
Ah, hier, okay, Moment, ich hab's.
So, jetzt. Ich glaube, du kannst sonst einfach auch...
Okay, super, nee, geht. Das ist echt hier Millimeterarbeit. Also wir gehen mal ganz zurück ins Jahre 1969. Der Herr, der so ein bisschen aussieht wie David Hasselhoff in der Mitte mit dem Schnurrbart, ist Hartmut Esslinger, legendärer Industriedesigner, der Gründer von Frog Design, der im schwarzwälderischen Altensteig damals Frog Design gegründet hat. Es war eine recht traditionelle Industriedesign-Agentur. Und er hat damals gearbeitet für Vega. Und dann wurde Sony auf ihn aufmerksam, ist nach Tokio gegangen, hat mit Akio Morito gearbeitet in Tokio an dem Walkman. Und 1982 rief dann Steve Jobs an und hat gesagt, Hartmut, we need you in California. Und Hartmut ist mit seinem ganzen Team, damals waren es glaube ich 25, 30 Leute, nach Sunnyvale gegangen in Silicon Valley und hat für einen Retainer von 1 Million, das war damals sehr viel Geld, exklusiv für Apple gearbeitet und die Designsprache entwickelt für den Apple Mac 2. Und den Apple Macintosh, die ja auch bis heute im Grunde noch die Produkte von Apple prägen, also diese wirklich weiße Snow White minimalistische Designsprache. Und seitdem hat Frog Design dann im Grunde... Ist ja komisch. Sieht man das nicht? Ne? Oh, hier. Und wir haben seitdem unser Programm eigentlich kontinuierlich erweitert. Also heute nennen wir uns eine Design- und Innovationsberatung und machen weitaus mehr als nur traditionelles Industriedesign. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Fortune 500 Unternehmen zusammen in unterschiedlichsten Bereichen. Also einige Namen zu nennen: Disney, GE, Microsoft, Yahoo, wirklich große Technologiekonzerne. Und haben sehr viele Produkte gemacht, die hoffentlich bahnbrechend oder die innovativ waren. Wobei wir aber, was so die Marken-DNA angeht, im Grunde trotz der Amerikanisierung und trotz des Hauptsitzes in San Francisco eigentlich sehr deutsch geblieben sind mit Herz und Verstand. Und ich glaube, wir haben uns auch so eine gehörige Portion Skepsis bewahrt, was jetzt diese Buzzwords angeht. Und auch selbst am Thema Innovation werden wahrscheinlich viele Frogs, so wie wir die Mitarbeiter nennen, sagen, ja, das ist auch so ein wahnsinnig inflationärer Begriff, aber was bedeutet das eigentlich? Und wenn man sich die Produkte mal so anschaut, die wir gemacht haben, das ist also hier der Apple II, damals 1982, dann ist das HP TouchSmart, den wir vor 2 Jahren gemacht haben. Ist das eine Innovation? Das ist ein Prototyp von einem iPad aus dem Jahre 1983, den Steve Jobs damals schon im Grunde auf den Markt bringen wollte. Er hat uns da um eine Konzeptarbeit gebeten und es hat tatsächlich auch sehr lange gedauert, bis das Ding endlich erschienen ist. Das ist der Sony Trinitron, legendärer Fernseher, der damals im Grunde so die Fernseherfahrung revolutioniert hat. Und heute, 20 Jahre später, machen wir eine Social-TV-Applikation für mobile Endgeräte wie für iPhone und für andere Smartphones. Das ist sozusagen die TV-Erfahrung von heute. Kassiergeräte damals und heute Augmented Reality basiert für Intel, im Grunde so eine Multimedia-Retail-Environment, die wir entworfen haben. Die Mobilität, neue Mobilitätskonzepte, die wir entworfen haben. Und auch wirklich neue virtuelle Realität-Erfahrungen, also das ist so eine Art eskapistische Maske, die wir entworfen haben, auch als so eine Provokation. Und dann, wer ist eigentlich ein Innovator? Wer ist eigentlich innovativ? Ist es er, der die Technologie erfunden hat? Ist es er oder die beiden? Riesenthema ja hier, WePad, muss man vielleicht einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Oder ist es er, der zweimal in der Woche Kreativität abruft und immer wieder unter Beweis stellt, dass Innovation, dass es sich ständig immer wiederholen muss im Grunde, um wirklich wahr zu sein. Und dann natürlich auch die Frage, warum überhaupt Innovation? Führungskräfte sagen immer, ja, wir müssen innovativ sein, das ist wahnsinnig wichtig, wahrscheinlich werden alle in allen Unternehmen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner immer, dass man immer innovativ sein muss. Aber das kann man ja durchaus mal hinterfragen. Jetzt im Rahmen der Finanzkrise war es ja so, dass die Innovationen, die an Wall Street kreiert wurden, ja durchaus damit beigetragen haben, dass wir in diese Krise reingeschleudert sind. Andere Statistiken sind, wenn man sich die Liste anschaut von Fortune 500 Unternehmen in den 50er Jahren, dann ist die Mehrzahl der Unternehmen von damals heute nicht mehr vertreten. Und das sind Unternehmen wie Nabisco oder so, die damals als sehr innovativ galten, als Vorreiter galten, die aber noch nicht mal 50 Jahre überlebt haben. Also dann natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich Innovation und wie nachhaltig ist eigentlich der Wettbewerbsvorteil, den man bekommt durch Innovation. Eine andere interessante Statistik ist, dass 80% der Produkteinführungen, der Neumarkteinführungen von Produkten in den ersten 3 Jahren scheitern. Das heißt, die spielen nicht ihre Investitionen wieder ein. Das ist eigentlich auch eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass so viel Geld in Innovation investiert wird, wie Thomas ja auch vorher gesagt hat. Was ist denn also das, was treibt eigentlich Unternehmen? Und es ist einfach Angst. Es ist Angst, was zu verpassen. Wir haben das uns immer mal so angeschaut. Eins ist, dass die Margen wegbrechen, dass man nicht genug Effizienzen hat. Ich glaube, es ist eingefroren. Jetzt habe ich es wirklich richtig vernichtet. Ja, der ist auf. Ja, nee, jetzt wieder. Effizienzen. Ich hätte wahrscheinlich eine Präsentation vorbereiten sollen mit weniger Klicken. Dann Wettbewerbszwänge, benachbarte Märkte, intellektuelles Kapital, das man nicht richtig ausgenutzt hat, Time to Market, also man ist nicht schnell genug mit neuen Produkten am Markt, man ist weit weg von den Kunden, nicht nah genug dran, was Einsichten angeht und Research angeht und dann eben Sustainability, also ist die Innovation ein One-Off, wie zum Beispiel bei Motorola und dem Razer, wo die ja eigentlich nichts nachlegen konnten, oder kann man die tatsächlich immer wieder untermauern und wiederholen langfristig. Und aus diesen Fragestellungen entstehen dann eigentlich unterschiedliche Arten von Innovationsprogrammen, die wir aufsetzen. Unterschiedliche Kategorien. Das Einfachste ist eigentlich wir nennen das Evolve, also im Grunde eine taktische Innovationsleistung, wo wir bestehende Produktlinien verbessern, schrittweise verbessern mit einem relativ kurzfristigen, unmittelbaren Wettbewerbsvorteil, aber ohne eine bahnbrechende technologische Neuerung oder eine User Experience Neuerung. Auf der anderen Seite, auf der extrem anderen Seite des Spektrums, die Disruptive Innovation, also wirklich das Game-Changing-Produkt, das eine neue Technologie einführt, wirklich die Kategorie neu erfindet, die Industrie im Grunde revolutioniert. Siehe iPhone, siehe iPad und so weiter. Die natürlich wesentlich mehr Risikobereitschaft erfordert. Und Change oder Wandel ist einfach sehr schwierig. Es gibt natürlich 5000 Gründe oder 50 Gründe, sich nicht wandeln zu wollen. Und Innovation bedeutet wirklich, und das versuchen wir unseren Kunden auch klarzumachen, dass man proaktiv den Wandel sucht und nicht einfach nur auf Trends reagiert, auf Technologietrends oder soziale Trends, andere Trends, sondern dass man tatsächlich an den Wandel glaubt und es ihn auch selber vorantreibt. Was auch immer ganz interessant ist, ist eigentlich, dass Innovation ja eigentlich, wenn sie richtig betrieben wird, heißen sollte, dass man sich verbessert. Das ist ja im Grunde ein Streben nach Verbesserung. Es gibt diesen schönen Satz, if you don't get better, you get worse. Das heißt, wenn man nicht ständig innovativ ist und neue Sachen schafft, stagniert man nicht nur, sondern man kann sogar dann schlechter werden. Das heißt, Innovation ist im Grunde fast so etwas wie eine moralische Verpflichtung. Zumindest sehen wir das so. Und deswegen ist es auch Teil unseres Mission Statements. We are fanatical about improving the world. Von 1969 ist das noch. Und es ist immer noch hochrelevant. Wir wollen auch versuchen, nicht mittelmäßig zu sein. Innovation heißt auch, nicht mittelmäßig zu sein. Und es gibt natürlich, die meisten Produkte sehen alle gleich aus. Wenn man in Läden geht, ob das Fernseher sind, ob das Autos sind, die Unterschiede sind wirklich nicht so wahnsinnig groß, oberflächlich betrachtet. Und für viele Unternehmen funktioniert das auch. Das ist die berühmte Gegenüberstellung von Dell und Apple. Ne? Dell profitiert von Economies of Scale, Efficiencies, good enough. Wohingegen Apple, da geht es um Qualität, da geht es um Exzellenz. Es gibt diese schöne Geschichte, die Hartmut Essinger erzählt, dass Steve Jobs sogar das Innengehäuse der Computer designt und sagt, das sieht zwar keiner, aber man spürt es. Und dieser Unterschied, der zahlt sich wirklich aus, wenn man sich den Marktanteil anschaut von Dell und von Apple und dann aber die Gewinnmargen anschaut von Apple, dann ist das hochprofitabel. Das heißt, für Apple diese permanente Innovation lohnt sich wirtschaftlich. Also Exzellenz ist wirklich erstrebenswert. Innovation heißt auch, sagt man immer, dass man was macht, was andere vorher nicht gemacht haben, etwas überspitzt, da könnte man noch sagen, man sollte was machen, was sich andere nicht trauen würden zu machen, dann ist man wahrscheinlich auf der richtigen Fährte, um tatsächlich eine radikale, bahnbrechende Innovation zu haben. Wir haben ja mit Sony gearbeitet, auch in den 80er Jahren, und es ist ganz interessant, Sony war ja wirklich eine absolute Innovationsmaschine mit dem Höhepunkt des Walkmans, das ja eigentlich auch ein sehr radikales Konzept war damals, unter Morito. Und nach den 80er Jahren brach das dann so weg, und der Grund war, sagt zumindest Clayton Christensen, ein berühmter Innovationsautor, dass alle Entscheidungen eigentlich relativ autokratisch getroffen wurden von Morita und einem kleinen Team und auch sehr intuitiv, ohne Research, wie ja auch Apple kein User-Research macht zum Beispiel. Und dann wurde das aber formalisiert, in Prozesse übertragen, es wurden Produktmanager eingestellt, es wurde versucht zu institutionalisieren und dann ist es irgendwie ist es weggebrochen, ist abgeflacht. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Einsicht, auch auf die ich später noch komme. Innovation heißt auch, dass man sich lächerlich machen muss vielleicht, also dass man Ideen hat, die wirklich an der Schwelle sind, wie es so schön heißt, between stupid and clever, wo man nicht ganz genau weiß, ob das wirklich, ob das dafür einen Markt gibt, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Was hat jetzt Design damit zu tun oder Design Thinking? Designer haben ja den großen Vorteil, dass sie sehr nah dran sind an den Menschen. Das ist im Grunde ein Grundbestandteil von Design, also ethnografischer Research, wirklich Verhaltensweisen zu studieren und echte Innovation bedeutet immer auch eine Änderung von Verhaltensweisen. Daher studieren Designer die Customer Journey, also wie interagieren Menschen mit Produkten, mit Services in verschiedenen Stadien einer Produkterfahrung. Das ist das, wo wir normalerweise anfangen, durch Beobachtungen Einsichten zu gewinnen. Und dann humanisiert Design eigentlich Technologie. Wir finden einfache Lösungen für komplexe Probleme. Wir holen die Technologie zurück zum Menschen, machen sie bedienungsfreundlich, menschenfreundlich, intuitiv. Und wir verändern radikal die Bedeutung von Dingen. Das ist eigentlich die Kernleistung von Design. In den letzten Jahren, das habt ihr wahrscheinlich verfolgt, gab es diesen Riesenhype zum Thema Design Thinking. Sind einige Bücher erschienen, sind auch alle sehr lesenswert. Unser Gründer hat auch eins geschrieben, A Fine Line. Und es gibt gute Gründe zu sagen, dass Unternehmen mehr wie Designer denken sollten. Dass zumindest das Mindset, das Designer haben, helfen kann, um Innovationen zu katalysieren in Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir so ein bisschen skeptisch, weil das doch ein sehr extremer Hype war und Design Thinking im Grunde so als so ein Geheimrezept, als so eine Universallösung für alle Probleme ausgerufen wurde. Und das war uns ein bisschen zu egozentrisch. Also wir erzählen unseren Kunden nicht, dass sie jetzt alle wie Designer denken müssen. Wir sind eher darauf bedacht, dass wir innovative Produkte für sie an den Markt kriegen. Also das Doing ist sehr wichtig für uns. Und es gibt dieses Iceberg-Modell, das hat sich so ein bisschen verschoben. In den 70er, 80er Jahren war Design sehr viel Doing. Ne? Es war sehr viel Gestalten, Handarbeit, taktisch, auch sehr kosmetisch. Und das hat sich jetzt wirklich in den konzeptionellen Bereich, in den theoretischen Bereich verschoben, sodass 80-90% von Arbeit wirklich in dem Thinking stattfinden. Aber das hat Gefahren, wie man weiß, wenn sich sozusagen das Denken nicht materialisiert. A map is not the territory. Das heißt, Ökosysteme, Probleme, Business-Probleme, gesellschaftliche Probleme sind so komplex geworden, auch durch verschiedene Technologien, dass eigentlich eine konzeptionelle Lösung manchmal gar nicht mehr reicht, eine abstrakte konzeptionelle Lösung, sondern man muss sich wirklich die Finger schmutzig machen. Man muss wirklich eintauchen in das Thema, man muss immersiv arbeiten und man muss im Grunde mit Materialien spielen. Und Materialien heißt jetzt nicht nur Hardware oder wirklich traditionelle Materialien, aber Materialien im Sinne von Menschen, Prozesse, Politik, Geld, mit all diesen Spielbällen kann man als Designer spielen und Lösungen finden. Aber man muss es schnell machen. Und Scheitern ist dabei ganz wichtig. Scheitern ist wirklich ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Wir haben da auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Hier ist ein schönes Zitat von Samuel Beckett. Wir scheitern sehr oft und wir versuchen das zu institutionalisieren. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir gemacht haben in Südafrika. Das ist eine Anwendung von mobilen Health-Technologien zur HIV-AIDS-Aufklärung in Südafrika. Und wir sind da erstmal 4 Monate lang in die falsche Richtung gerannt, wollten eigentlich eine amerikanische Software lokalisieren, völlig am Kulturkreis vorbei, am Verhalten der Nutzer vorbei, sind einfach da ein bisschen blind in die eine Richtung, und haben das dann völlig revidiert und haben eine sehr einfache SMS-Lösung gefunden nach ein paar Monaten. Aber die Freiheit muss man haben. Rapid Prototyping ist im Grunde ja institutionalisiertes Scheitern. Das heißt, das sehr schnelle Prototypen von Ideen, die Materialisierung von Ideen ist wirklich im Grunde antizipiertes Scheitern. Ne? Das ist eingebaut in den Prozess und dadurch nimmt man das vorweg und katalysiert den Entscheidungsprozess. Das ist auch sehr wichtig. Apropos Prozess, die Frage kommt immer wieder auf, habt ihr einen Prozess, haben innovative Unternehmen einen geheimen Prozess, was ist so da die Patentlösung? Und wir halten es da eher so mit Steve Jobs, der sagt, we don't have an innovation process, we hire good people. Und das trifft auf uns auch zu. Wir haben also einen sehr eklektischen Mix an Leuten, interdisziplinär. Und der Grund dafür ist so ein bisschen, wie der Industriedesigner Raimund Löwy gesagt hat, das Design ist zu wichtig, um das einfach Designern zu überlassen. Die Designleistung, die kreative Leistung findet statt in Kollaboration mit anderen Disziplinen, ob das jetzt Anthropologen sind, Architekten, Schreiber, Analysten, Softwareentwickler, Programmmanager und so weiter, die arbeiten bei uns von der Beginn vom Geburt eines Projektes an bis zum Ende gemeinsam zusammen. Und das schafft einfach Synergien, die sehr wichtig sind. Sieht man auch ein bisschen an dieser Rollenmatrix, dass die Tasks und die Verantwortlichkeiten von den Leuten, also vom Discover zum Design zum Deliver, das sind so die drei klassischen Phasen bei der Kreativleistung im Grunde, dass sie doch sehr überlappen. Und dieser konvergente Ansatz ist im Grunde sehr wichtig. Das Ganze ist natürlich auch iterativ, wurde auch vorhin schon angesprochen. Also der Prozess einer Innovation Engine ist eigentlich immer von der Divergenz zur Konvergenz. Also man fängt mit einigen Ideen an, erweitert die dann noch, fächert die auf, explorativ, und dann destilliert man 4, 5 endgültige Konzepte raus durch eine Synthese. Das ist wirklich so was man eigentlich bei allen Innovationsprozessen macht. Und das Ganze ist auch synergistisch. Wir haben also 3 parallele Tracks, die wir immer haben, die gleichzeitig stattfinden. Das eine sind die User Insights. Und da hört man ja auch nicht einfach auf nach dem Ende der Research-Phase, sondern das läuft im Grunde durch als eine Art Realitätscheck, wenn wir User Experiences und Ideen entwickeln. Wird das immer wieder zurückgespielt an den User. Und dann das Frontend, die User Experience, wird auch gleichzeitig immer wieder korrigiert und entworfen. Und währenddessen wird aber dann auch wieder geguckt, müssen wir vielleicht das Businessmodell anpassen, hat das Auswirkungen auf den Business Case, auf das ganze Ökosystem. Und dieser synergistische Ansatz ist auch wichtig, weil der Zeit spart einfach. Und natürlich ist der Kunde wichtig, das ist klar. Einige sagen, hat sich eigentlich nichts verändert, es geht immer noch darum, Bedürfnisse zu befriedigen oder neue Bedürfnisse zu wecken, klassisches Marketing, klassische Produktentwicklung, ist natürlich falsch. Marken lassen sich nicht mehr kontrollieren auf dem Real-Time-Social-Web. die Kontrolle bei Marken haben Unternehmen schon lange verloren. Der Kunde sitzt natürlich, hat die Macht, kann Reputationen von Marken zerstören. Das ist ein sehr schönes Zitat von Umar Haig. In the old days, brands wanted everybody to pay attention to them. Now brands need to pay attention to everybody else. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Produktentwicklung. Alle Produkte und Services werden sozial sein, sind vielleicht schon sozial, sollen sozial sein. Vielleicht waren sie immer schon sozial. Aber das sind alles Elemente, die man jetzt bei der Produktentwicklung mit einbeziehen muss. In welchen sozialen Netzwerken finden die Produkte und Services statt? Durch welchen sozialen Inhalte können die viral vermarktet werden? Was ist sozusagen die Social Currency, die an diesen Produkten dran geheftet werden kann? Das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen. Dann natürlich auch das Real-Time-Web, also 24 Stunden online, hat Auswirkungen für innovative Unternehmen, zum Beispiel die Modekette Zara, basierend auf User-Feedback, endet ihre Kollektion relativ schnell, ich glaube im Wochenrhythmus. Also es ist wirklich eine Art Real-Time-Innovation schon, das Modell einer Real-Time-Innovation. Open Innovation wurde auch schon angesprochen, der Gedanke der Demokratisierung von Design, also wirklich partizipative Prozesse zu schaffen, wo man den Kunden mit reinholt in der Gestaltung. Es gibt da einige Plattformen, Thomas hat im Grunde schon die wichtigsten aufgezählt, denke ich mal. Und es ist nur schwierig, halt, man muss Anreize schaffen, dass Kunden wirklich dabei sind, dass sie nicht nur Ideenlieferanten werden, sondern letztlich dann auch wirklich ein Mitspracherecht haben bei der eigentlichen Produktgestaltung. Und da ist immer noch eine große Schwierigkeit. Und es ist auch nicht so einfach zu designen, deswegen gibt es uns ja auch noch, weil die Hardware eigentlich immer unsichtbarer wird. Es ist ja im Grunde so wie eine White Box. Ja, die Hardware ist eigentlich austauschbar geworden. Wenn man sich die ganzen Unterhaltungselektronik-Produkte anschaut, die werden alle von einigen Firmen produziert in Shenzhen in China, unabhängig von der Marke. Aber was wirklich den Unterschied ausmacht, ist die Software, ist die User Experience, ist die Interaktion mit den Daten, die im Grunde das Produkt wieder an den User spiegelt. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Daten visualisieren, dass wir diese Informationen orchestrieren und dass wir diesen Dialog zwischen Nutzer und Produkt im Grunde relevant gestalten. Und Wert schaffen durch diesen Dialog für den Nutzer. Und es gibt vier Elemente davon: Bequemlichkeit, Entertainment, Zugang zu Wissen und Informationen. Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, wird immer wichtiger, Transzendenz, also eine Art Identitätsbildung, fast schon eine religiöse Bindung zu Produkten. Auch wieder da das Beispiel Apple, ne? Dass man eine Art Community schafft. Wir haben so eine Checkliste aufgestellt für den Chief Meaning Officer, im Grunde als eine Art Checkliste für jeden, der Produkte entwickelt, die sozial sein wollen, dramatisch sein wollen, klein sind, micro sind, conversational sind, sodass man darüber sprechen kann. Also wenn man diese Checkliste sich anschaut und das anwendet auf neue Produktentwicklungen, hat man, glaube ich, einen ganz guten Start. Konvergenz ist auch so ein inflationärer Begriff. Was heißt das eigentlich, Konvergenz? Na klar, zum einen heißt es Medienplattformen, Konvergenz und so weiter. Aber es ist auch so, dass die aus der Kundensicht, dass die unterschiedlichen Branchen, Industrien zusammenwachsen. Also für den Kunden ist es oft so, dass er gar nicht mehr genau unterscheiden kann, ist das jetzt eigentlich eine Bankingleistung, ist das eigentlich eine Medienleistung, ist das jetzt eigentlich Entertainment, ist das jetzt eigentlich Handel, weil viele Angebote zusammengepackt werden und von unterschiedlichen Parteien angeboten werden. Und das betrifft auch die Plattformen dann im Marketing, ne? Also mobil, location-based services, Gaming, Instant, Social, all das wächst zusammen zu einem großen integrierten Konzept. Und das bedeutet für uns, dass wir eigentlich die verschiedenen Aspekte verbinden können. Also wir idealerweise sehen das ganze System, haben die Business-Kompetenz als Designer, haben die Technologen, die technologische Seite verstehen, auch über verschiedene Branchen und Plattformen hinweg und haben dann die Designfertigkeit, um das Ganze auch tatsächlich umzusetzen. Und das legt sich dann eben auch wieder auf die Kundenerfahrung nieder. Weil das alles komplexer wird und die Medien sich fragmentieren und die Plattformen, ist es eigentlich wichtiger als jemals zuvor, dass, auch wenn das Backend sehr komplex ist, dass das Frontend sehr einfach ist. Ja, es muss einfach sein und das ist auch eine Aufgabe des Designs. Also wie zum Beispiel hier bei dem Ökosystem von Apple, das sind sehr komplexe Zusammenhänge, Partner, die da mit an Bord sind, und so weiter, aber die eigentliche User-Erfahrung vom Frontend her ist immer noch sehr intuitiv. Tex hat es vorher auch erwähnt, Feature Creep. Es ist sehr, sehr schwierig, Nein zu sagen zu Features im Dialog mit den Kunden, aber es gibt einen schönen Satz von Antoine de Saint-Exupéry: Perfektion wird dann erreicht, wenn man nicht nur was dazu packen kann, sondern wenn es nichts mehr gibt, was man nicht mehr wegnehmen kann. Und das ist sehr wahr. Dann Der letzte Punkt oder der vorletzte Punkt, das Produkt ist die Geschichte ist das Produkt. Und das ist wichtig, glaube ich, für Marketing-Leute. Es gibt diesen Satz von Peter Drucker, der sagt, es gibt eigentlich nur zwei wichtige Funktionen im Unternehmen, Marketing und Innovation. Und was wir so ein bisschen merken, ist eigentlich, dass die beiden immer mehr zusammenwachsen. Marketing muss eigentlich immer innovativer werden und Produktinnovation muss im Grunde eigentlich immer schon auch die Marketinggeschichte mit einbeziehen. Und das ist so ein bisschen so, weil eigentlich Produktinnovation eigentlich schon immer auch viral ist und den gleichen Spielregeln folgt wie auch Word-of-Mouth-Marketing oder virales Marketing oder Social-Marketing. Ich habe neulich eine interessante Präsentation gesehen von Procter & Gamble, die versucht haben zu erklären, warum eigentlich manche Sachen viral sind. Und zwar durch kognitive Modelle. Und es war sehr interessant, der Vortragende meinte, wenn man ein Flugzeug sieht wie das in der Luft, ist es eigentlich nicht besonders, ist es keine große Neuigkeit. Aber das Flugzeug, das im Hudson River in New York landete, im Wasser, da wird sofort drüber gesprochen. Weil das einfach ein kognitives Schema, ein mentales, ein kognitives Modell verletzt und dadurch Aufmerksamkeit schafft. Und es muss verarbeitet werden durch Konversation. Werbung macht ja im Grunde nichts anderes. Werbung macht ja nichts anderes als Produkte, die vielleicht noch nicht viral genug sind, die nicht disruptiv genug sind, im Grunde disruptiv zu positionieren. Also Werbung macht ja nichts anderes als kognitive Schemata im Grunde aufzureißen. Und je schwächer das Produkt oder je weniger viral das Produkt ist, je weniger originell das Produkt ist, umso mehr, umso stärker, umso radikaler müssen diese Schemata aufgerissen von der Werbung aufgerissen werden. Aber idealerweise ist das eben schon im Produkt so. Und das ist eben das Schöne an wirklich bahnbrechenden Innovationen mit dem iPhone, dass es im Grunde wirklich Denkschemata zerstört und zwei Konzepte miteinander verbindet und in ein drittes umwandelt. Zum Beispiel iPhone und Computer in eine völlig neue Kategorie, in ein völlig neues Schema überwandelt. Der iPad auch. Und dann in dem Services-Bereich, zum Beispiel der Cirque du Soleil hat das auch gemacht. Der hat einfach eine neue Kategorie geschaffen, weil er im Grunde Zirkus umdefiniert hat und verbunden hat mit klassischen Entertainment-Elementen aus Las Vegas. Also eine völlig neue Verbindung geschaffen hat von diesen beiden Elementen. Letzter Punkt. Trotz dieser ganzen Beobachtungen und Einsichten würde ich sagen, vergesst das alles. Man muss die Regeln brechen, um sie zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Und es kommt letztlich, ist es alles eine Frage der Leidenschaft, der Hartnäckigkeit, der Vorstellungskraft, der Durchsetzungsfähigkeit. Das ist wirklich der Grund, warum sich Innovationen durchsetzen. Und es ist ein sehr schöner Satz von Margaret Mead. Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Wie man ja zum Beispiel an Tech sieht, an TV Noir, an anderen Beispielen, die heute vorgestellt wurden. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man das nicht vergisst. Trotz aller Prozesse und trotz allen Innovationsmanagement, es ist immer noch die Leidenschaft, die im Mittelpunkt steht, die am Anfang steht. Vielen Dank.
Okay. Vielen Dank, Tim Leberecht, für einen leidenschaftlichen, sehr guten Vortrag. Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen, ich habe dich auch machen lassen, weil es so spannend war, wir sind ein bisschen hinten dran. Lass uns einfach mal vielleicht maximal zwei Fragen machen. Hat jemand überhaupt eine Frage oder war das so erschöpfend, dass es jetzt eh...
War erschöpfend für mich.
Okay, dann machen wir diese eine Frage und dann machen wir weiter.
Hallo. Du hast ganz am Anfang mal davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass einer die Entscheidungen trifft, also bei Sony. Das klang jetzt sehr autoritär und hinterher hast du aber die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Kunden mit reinbezogen müssen, dass wir offen denken müssen, dass die mitgestalten dürfen. Ich sehe da so einen Widerspruch. Ist es das? Oder?
Ja, das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, der ist auch sehr schwierig aufzulösen. Ich glaube, das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Ich glaube, dass in einigen Unternehmenskulturen dass dieses autokratische Prinzip besser funktioniert. In anderen Unternehmenskulturen ist es so, dass das Demokratische besser funktioniert. In jedem Fall, denke ich, ist es gut zuzuhören und sich den Input von außen zu holen und das so zu öffnen, dass man wirklich eine maximale Menge an Input, an Ideen bekommt. Aber es ist ja ein Unterschied zwischen Ideen, Input und Entscheidungen treffen. Solange die Entscheidungen noch limitiert sind und es wirklich einen klaren Entscheidungsweg gibt und das nicht blockiert wird durch zu viele demokratische Prozesse, kann das, glaube ich, sehr gut funktionieren.
Das sieht man witzigerweise auch bei der Softwareentwicklung sehr gut. Also zum Beispiel gibt es, also ich mache hier relativ viel wie der nun folgende Redner Manik Sotani im Open-Source-Bereich. Und da ist oft so, dass die Projekte
am besten sind, die einerseits eine sehr starke und vibrant Community haben, die aber auch einen Kopf haben, der sagt, das ist ein Scheiß, das machen wir nicht. Das, also diese Kombination aus Diktator und Demokratie ist dann wahrscheinlich sehr gut. Noch eine letzte oder war es das? Ich glaube, dann vielen, vielen Dank zum Leberecht. Ein sehr schöner Vortrag.